Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! Kunst, Kunst, Kunst. In dieser Folge von Fanboy for Life ist Rudolf mit der Tipp Berlin-Chefredakteurin Stefanie Dörrer unterwegs. Und zwar auf einer der Berlinathon Kunstrouten, die Tipp Berlin und The Berliner für den gemeinsamen Kunstrun bzw. Walk am 25. Mai 2025 zusammengestellt haben. Die Kunst- und Kulturexpertin und der Fanboy sprechen dabei über Kunstgeschichte, Stadtentwicklung und Gänseeier. Ja. Richtig gehört. Also Lauf- oder Walking-Schuhe an, Kopfhörer rein und los geht's.
Die dritte Folge von Fanboy for Life. Und heute bin ich die Fahrradstrecke in den Wedding gefahren zum Tipp. Und vor mir sitzt Stefanie Dörre, die Chefredakteurin vom Tipp-Magazin. Hallo Stefanie.
Hallo Rudolf.
Stefanie, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber ich bin ja nicht ohne Grund hier. Ich bin richtiger Fanboy von dir, von dem Magazin. Es ist wirklich das beste Magazin, was ich kenne. Und ganz große Ehre und Freude, dass ich hier bin. Wir gucken hier gerade auf die S-Bahn-Station raus, ein Stockwerk höher. Hast du auch so ein schönes Büro auf die S-Bahn hier raus?
Absolut, ich gucke auch auf die S-Bahn und das Witzige ist, dass wir zwar im ersten OG sind, aber uns genau auf der Höhe des Bahnsteigs befinden und dadurch kann man sozusagen mit den Leuten irgendwie kommunizieren, beziehungsweise ist so ein bisschen so, als würde man eben selber auf dem Bahnsteig stehen.
Stefanie, ich habe mir überlegt, wenn ich zu dir komme, muss ich dir natürlich auch eine Wundertüte geben. Das Tipp-Magazin ist für mich immer eine Wundertüte jeden Tag. Ich übergebe dir mal ein Geschenk, was ich vom Niederrhein mitgebracht habe, eine Spezialität des Niederrheins. Die Zuhörer jetzt hören ein Rascheln.
Ich pack's gleich aus.
Pack's mal aus. Ich habe es extra so verpackt in Zeitungspapier, dass es sehr leicht ist auszupacken.
Wow, ein großes Ei.
Ja, ein erstauntes Gesicht. Man weiß noch nicht, ob es wohlwollend oder ein bisschen entsetzt ist. Was denkst du, was es ist?
Es ist ein großes Ei, also nicht von einem Huhn. Für ein Straußenei ist es ein bisschen zu klein. Weiß nicht ganz genau.
Also, es ist ein Gänseei vom Niederrhein. Dafür sind wir bekannt. Für Schwarz-Rot, Beuys und das Gänseei. Damit habe ich die Kunst schon mit verpackt. Und dieses Gänseei wird dir sehr viel Glück bringen. Ja, es bringt dir Kraft und Stärke und Freude. 10 Minuten weich, 15 Minuten hart gekocht. Ja?
Super, wunderbar. Das mache ich mir dann heute Abend.
Wunderbar. So, damit geht's aber auch schon direkt rein. Die heutige Folge, es geht um einen Stadtlauf durch Kreuzberg. Und der Startpunkt ist die Berlinerische Galerie. Erzähl mal, warum haben wir Berlinische Galerie gewählt? Das wart ja ihr, die das ausgesucht auch haben.
Ja, also du weißt ja, ich kenne mich in Kunst durchaus ein bisschen aus oder bin auf jeden Fall sehr, sehr interessiert. War auch einige Jahre lang die Kunstredakteurin vom Tipp, bevor ich die Chefredakteurin wurde. Laufen hingegen, da habe ich nicht so viel Ahnung. Also ich habe mich da zusammengetan mit Clemens, der ganz viel läuft. Und wir brauchten auf jeden Fall einen Startpunkt, der es erlaubt, mit vielen Leuten da zu sein. Da war die Berlinische Galerie ideal und auch, weil ich sie wirklich sehr gerne mag. Wir machen wirklich tolle Arbeit da. Thomas Köhler und sein Team. Thomas Köhler ist der Direktor der Berlinischen Galerie. Und was ich auch schön finde, ist, also sie haben gerade gute Ausstellungen, aber sie haben eben auch einen schönen Außenbereich, wo wir uns treffen werden. Und auch da können wir dann direkt schon ein bisschen Kunst erleben.
Ich bin ehrlicherweise kein Kunstexperte, aber sehr kunstinteressiert. Davor sind doch diese ganzen Buchstaben und so, oder?
Ja, das ist von einem Architekturbüro, Kühn-Malvezzi heißen die. Und das sind Namen von Künstlern und Künstlerinnen, deren Arbeiten in der Sammlung in der Berlinischen Galerie sind.
Ehrlich?
Die sind da sozusagen auf diesen Buchstaben, auf denen man dann steht, die man betreten kann, da sozusagen eingelassen. Genau, das ist das eine. Aber es gibt auch noch ein weiteres Kunstwerk. Das sind ja Metallarme, die so ineinander gehen. Und ein ähnliches Kunstwerk gibt es auf dem Kudamm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist relativ groß, kann man da drunter stehen. Das ist von Maczynski-Denninghoff, ein Bildhauer-Ehepaar. Und tatsächlich ist es eben so, dass die Berlinische Galerie keinen eigenen Skulpturengarten hat. Mhm. Dafür gab das Gelände das nicht her. Aber es gibt eben davor Kunst und es gibt auch im Außenraum Kunst. Also es gibt da zum Beispiel so eine große Installation mit 32 Schildern. Genau.
Ich wusste nicht, dass ich auf Kunst herumhüpfe. Das heißt, ich habe schon meinen Namen dort gehüpft. Also von einem Kästchen zum anderen. Habe da auch schon einige Filme für gemacht. Der Name Rudolf ist extrem schwer zu hüpfen. Also das gibt es auch nur an einer Stelle, wo ich es hinbekomme. Ich habe auch schon mal Ich liebe dich dort gehüpft. Ja, viel, viel leichter. Also an alle, die jetzt uns bald wieder begegnen werden bei dem Berliner Zorn Kulturlauf Kunst, unbedingt da mal hingehen, den Namen hüpfen, vielleicht hin und wieder auch nur den Spitznamen hüpfen.
Aber ich finde das eigentlich jetzt sehr schön, dass wir in der Berlinischen Galerie die Aufwärmphase hüpfen auf einem Kunstwerk. Ja. Es zeigt eben auch mal wieder, dass Kunst in ganz unterschiedlichen Formen daherkommt. Einerseits eben an der Museumswand präsentiert, wo man dann nicht drauf hüpfen darf und wo man gleich weiß, Achtung, Kunst, nicht zu nahe treten, hier darf nichts kaputt gehen. Und dann aber eben auch in dieser Art und Weise, dass man da einfach auch drüber laufen kann, ohne es wirklich zu registrieren. Und das Berliner Landesmuseum, die sammeln ausschließlich Kunst, die mit Berlin zu tun hat, also in Berlin entstanden ist, in die es über Berlin geht, auch Fotografie, auch Zeichnungen und das so seit 1870. Ja. Das Berliner Landesmuseum, die Berlinische Galerie, wird tatsächlich in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die ist erstmal privat gegründet worden, aber mittlerweile eben das Landesmuseum. Das ist über eine Stiftung gegangen, waren mal eine Zeit lang im Gropiusbau und sind jetzt in diesem Gebäude, das auch eine ganz interessante Geschichte hat. Das war nämlich mal ein Glaslager, und zwar der Senatsreserve.
Nein, was ist denn ein Glaslager? Ja, und warum Senatsreserve? Für deren Fensterscheiben, oder?
Genau, also es geht ja auf diese Berlin-Blockade zurück, ja? Sodass danach ja der Senat Reserven angelegt hat. Offensichtlich hatte man auch Angst, zu viele Glasscheiben zu Bruch gehen, wenn man da keine Glasreserve hat.
Irre.
Da sind die jetzt drin. Und das Witzige ist, Rudolf, daneben ist immer noch die Glaserinnung.
Nein, wirklich? Mhm. Also das heißt, wir haben nicht nur Säcke voll Mehl gesammelt und es irgendwo im Keller gehabt bei der Blockade, sondern auch Glas.
Ja, danach. Also das war ja sozusagen dann danach der Auftrag des Senats für etwaige Blockaden durch diese Insellage, das da sozusagen für Vorräte zu sorgen. Und zwar für 180 Tage, ein halbes Jahr. Und mit dem Mauerfall war das ja irgendwann obsolet. Und dann sind ja diese Gebäude der Senatsreserve waren im öffentlichen Besitz. Und dadurch konnte dann die Berlinische Galerie da einziehen. Also es ist kein Gebäude, das für sie gebaut wurde, was nicht ganz so einfach zu bespielen ist, aber toll ist.
Ja, finde ich auch richtig schön. Da startet der Kunstlauf am 27. Mai. Mhm. Und von da aus geht's, nachdem wir uns warm gemacht haben, wohin geht's denn dann?
Also wir werden dann erstmal zur Galerie König laufen.
Genau, direkt nebenan, oder?
Genau, dann wir werden nicht reingehen. Aber wir werden davor sein. Es gibt davor auch ein Kunstwerk von Jeppe Hein. So eine Bank mit einer Laterne, die so schwingt. Das können wir auf jeden Fall sehen. Und der Bau selber, das ist ja St. Agnes, eine ehemalige Kirche von Werner Düttmann. Auch ein ziemlich bekannter Architekt der Moderne, der auch eben viele Museumsbauten gemacht hat. Unter anderem das Brücke-Museum und die Akademie der Künste am Hanseatenweg.
Der hat die Kirche so gebaut, wie sie ist, oder hat sie umgebaut?
Nein, er hat sie so gebaut, wie sie ist. Also okay. Düttmann war derjenige, der die Kirche gebaut hat. Und wer sie umgebaut hat, fällt mir sicher später noch ein.
Ja, ist ja auch ein Berliner Staat, dass in Berlin öfters mal Kirchen entweiht worden sind. Ja, so viele sind es aber meiner Meinung nach nicht. Also auch schon daher ein spektakuläres Gebäude für Kunst in dem Moment.
Ja, also Brutalismus ist ja auch total im Moment immer noch angesagt. Und es ist ein super Gebäude für Kunst, gerade dadurch, dass da natürlich auch viele Außenwände sind. Also es ist ja immer die Frage, wie viel Licht fällt wo rein und so. Also das eignet sich ausgesprochen gut dafür.
Ich war auch dort schon ein, zweimal drin. Immer wieder fasziniert, die durchgestrichenen Preise. Also ich glaube, da hat jemand das Pricing auf jeden Fall gut gelernt. Man hat immer das Gefühl, oh, jetzt muss ich zuschlagen für 10.000 Euro irgendwas kaufen, weil vielleicht ist es ja das Letzte. Aber es hat noch nicht ganz zu einem Kauf bei mir gereicht.
König ist auch einer der wenigen, der tatsächlich Preise nennt in der Galerie. So, normalerweise ist das ja, muss man das mindestens erfragen.
Ist es so?
Das ist so. Normalerweise stehen die Preise auf keinen Fall an den Kunstwerken selber und nicht jede Galerie legt die Preise aus.
Warum macht man das? Weil wird da verhandelt wie auf dem Basar in den Galerien?
Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber tatsächlich ist es schon so, dass die sehr renommierten Galerien, die ja nun auch wirklich sehr teure Kunstwerke haben, also wir sprechen da von 100.000 oder mehreren 100.000 Euro, die haben natürlich auch ihre Sammler. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand da reinläuft und so eine Summe auf den Tisch legt. Also das funktioniert ganz anders, indem eben da auch Sammler direkt angesprochen werden und die Galerien wissen, wer sich für welche Künstler interessiert. Und das ist sozusagen ein Markt, der einerseits an der Öffentlichkeit vorbeigeht, aber andererseits eben der Öffentlichkeit auch die Werke von diesen tollen Künstlern letztendlich präsentiert. Und Galerien nehmen ja keinen Eintritt. Das heißt, man hat dann schon die Möglichkeit, tolle Kunst zu sehen.
Das stimmt. Und ich muss sagen, ich hatte dort auch schon wirklich ein paar gute Führungen, und zwar von Verkäuferinnen dort, denen ich von Anfang an gesagt habe, ich kaufe wahrscheinlich nichts, aber ich bin sehr interessiert.
Ja, und was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstützen. Also man sollte keine Scheu haben, jemanden da auch anzusprechen, denn gerade bei zeitgenössischer Kunst ist es ja schon so, dass man deutlich mehr versteht, wenn man auch ein paar Hintergründe kennt. Ja. Und die sind eigentlich immer, also jeder, der sich mit Kunst beschäftigt, redet auch gerne über Kunst. Davon kannst du ausgehen. Das heißt, man kann in der Galerie auch durchaus jederzeit nachfragen, ob die anwesende Person einem noch ein bisschen was dazu erzählen kann. Ja. Und das stößt eigentlich immer auf Gegenliebe.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also dort wurde ich wirklich bisher nie enttäuscht. Hatte immer jemanden, der mir sofort was erzählen konnte und auch sehr ausführlich und mich dann auch ein bisschen durch die Gegend dort geführt hat. Wenn wir an der Bank draußen, vielleicht nochmal einen Satz zur Bank. Was ist das Kunstwerk der Bank? Was ist der Inhalt dessen?
Es ist quasi eine nicht benutzbare Bank und eine nicht benutzbare Straßenlaterne in Gelb, die aber sozusagen wie einen Tanz aufführt. Und man kann sich da auch draufsetzen. Aber es ist bei König immer so, dass vor der Galerie ein Kunstwerk ist, was auch so einen gewissen ironischen Charakter hat. Ja. Häufig auch mit Erwin Wurm, österreichischer Künstler, der auch in dieser Richtung arbeitet, der so oft so einen ironischen Twist drin hat. Und bei Jeppe Hein ist das auch so. Bei beiden geht es irgendwie auch um Kommunikation, Leute zusammenzubringen. Also zum Beispiel hatte Erwin Wurm, ich glaube mal in der Berlinischen war das, eine Einzelausstellung, wo er so Pullover gemacht hat, in die zwei Leute reingepasst haben, die aber nur sozusagen auf ihre Arme so rechts und links, also bist dann quasi zu zweit in so einen Pulli reingestiegen.
Du bringst mich auf immer bessere Ideen. Wir haben ja einige Tandem-Teilnehmerinnen noch beim Berlinathon. Ich sehe schon, also dafür gibt es auf jeden Fall mal richtig Credit, wenn da jemand zusammen in einem Sport-T-Shirt rennt. Also schöne, lauter Ideen, die da kommen. Dann geht's weiter zum geliebt gefürchteten Mehringplatz, richtig?
Genau. Gucken uns da die Street Art an. Also wir haben wirklich vier ziemlich bekannte, große Arbeiten.
Also da bin ich jetzt ja mal wirklich neugierig. Also kleiner Insight, ich habe sehr lange in der Obentrautstraße gewohnt. Den Mehringplatz habe ich wirklich sehr oft durchquert und habe ihn jetzt nicht als den Hotspot für Kunst wahrgenommen. Aber unter dem Aspekt Street Art ist natürlich vielleicht doch mehr daraus zu holen. Was sind denn da die Kunstwerke da? Also Street Art auf der einen Seite?
Da ist zum Beispiel eine Wand von Shepard Fairey. Ich weiß nicht, It Rings a Bell. Das ist der Typ, der von Obama dieses holzschnittartige Poster gemacht hat. Genau.
Der hat
das
da was gemacht.
Obey. Ja. Genau, da ist zum Beispiel eins. Okay. Genau,
so. Ein großer Obama, also ich bin ein großer Politikfan, also damit hast du mich schon gewonnen.
Genau.
Das, okay.
Das, ich finde das total interessant. Und
der ist nach Berlin gekommen und hat hier gemalt sozusagen. Da.
Genau. Und es sind aber auch noch andere da.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel von Don John, das heißt Hoodie Birds, das ist schon relativ lange da, ist jetzt auch so ein bisschen verschmiert. Jemand hat da noch rote Farbe rangesprüht, wo quasi statt eines Gesichtes unter dem Hoodie lauter Vögel sind. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Und die sind wirklich, wirklich ganz nah, die unterschiedlichen Street-Art-Werke.
Ja. Ich weiß von einem Freund, der hat damals ein Diplomatenmagazin gemacht, Sascha, der hat dort Glasplatten mit Ländern drauf oder sowas. Mhm. Habe ich nie verstanden, war auch sehr schnell verschmutzt. Aber auf jeden Fall muss man, wir laufen auf jeden Fall über Ländernamen. Weißt du da was von oder...
Sagt mir jetzt nichts, aber es erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an die Arbeit vor der Berlinischen Galerie, eben auch diese Idee, dass man einfach auch da drüber laufen kann, dass Kunst aus einem geschützten, sakrosanten Raum eigentlich in einen Raum kommt, wo man denkt, okay, jetzt der ganze Schmutz der Straße. Ja. So, das ist schon ganz interessant. Also bei Kunst sind ja immer die Ideen dahinter wichtig und eben auch so, wo sind Grenzen, welche Grenzen werden überschritten? Und insofern ist es schon wichtig, genau das auch zu sehen, wie du das jetzt gerade gesagt hast.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, bei Obey mal vorbeizurennen. Mhm. Also der das Obama-Bild gemacht hat. Ich habe es wirklich leuchtend vor Augen, wie dieses ikonische, das war ja schon so eine Art Pop-Ding, was er da gemalt hat.
Auf jeden Fall. Ja, und der Platz selber ist ja auch total interessant. Der hieß mal Rondell. Ganz am Anfang.
Okay.
Hat ja auch diese runde Form,
macht ja auch
Sinn. Und dann hieß er Belle Alliance Platz und feierte den Sieg, ich meine, über Napoleon. Und es gibt ja auch eine Säule, die heißt Friedenssäule, da ist auch eine Victoria drauf. Diese steht ja da in der Mitte.
Ja,
außenrum sind Neubauten. Ich meine, die sind auch von Werner Düttmann, über den wir ja gerade schon geredet haben, bei St. Agnes, bei König.
Aber das ist 70er Jahre wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau. Der hat aber auch viel in der Stadt gebaut, 70er Jahre. Aber diese Rondellform und diese Platzform ist ja ganz explizit aufgenommen an der Stelle. Na? Also insofern ist das schon ganz interessant. Und da ist ja zum Beispiel auch das Nobelhart und Schmutzig,
das
Restaurant. Also
für die Brandhaus gibt es da direkt um die Ecke.
Genau, also der ist wirklich ein interessanter Platz. Ja. Auch das ist eigentlich ein irrer Kontrast zwischen dieser Friedens-Siegessäule aus dem 19. Jahrhundert und eben diesen 70er-Jahre-Bauten, die da so sich drumherum gruppieren. Ne? So typisch sowohl verschiedene Schichten der Stadt parallel oder gleichzeitig ablesbar sind.
Dann geht's weiter von da. Kleiner Tipp von mir jetzt. Wir gehen ja über die Obentrautstraße. Unbedingt mal in die Obentrautstraße 32a reinlaufen. Da habe ich nämlich mal gewohnt, 10 Jahre. Und völlig überraschend gibt es dort ein ganz großartiges Wandgemälde, 3D. Ich weiß nicht, von wem es ist und wie es ist, aber es ist eine optische Täuschung. Ein ganz toller Innenhof, Obentrautstraße 32a. 10 Jahre lang habe ich da drauf geguckt, aber das ist nur am Rande.
Nein, das ist ein super Tipp. Das ist ein super Tipp, Rudolf. Ja. Ich meine, Berlin ist ja eine Street-Art-Stadt. Und vieles sieht man ja so im Vorbeigehen, aber das...
Ich habe sie wirklich geliebt, die Gegend dort. Zu meiner Zeit war ja leider noch nicht der Gleisdreieckpark fertig. Einer meiner absoluten Lieblingsparks. Wie kam es denn dazu, dass der so toll geworden ist?
Also wie kam es eigentlich dazu, dass das so lange eine Brache ist?
Ja, das ist auch eine gute
vielleicht
Frage.
Sozusagen sagen, tatsächlich hängt das auch wieder mit der Geschichte der Stadt zusammen, dass... Gelände gehörte zwar zu West-Berlin, aber die Bauten darauf gehörten zur Reichsbahn. Und die S-Bahn wurde ja früher von der DDR betrieben. Und das heißt also, alle Aufbauten gehörten der Reichsbahn. Da gab es auch die Idee, diese Autobahn der Westtangente da irgendwie drüber zu legen. Also mit anderen Worten, es passierte da genau gar nichts. Und das über Jahrzehnte. Das verwilderte total durch eben diese Gemengelage. So, und deshalb ist es so, dass dieser Park halt relativ spät kam.
Mhm.
So, und ich finde auch, dass das gut geworden ist. Es ist tatsächlich für mich so ein Sportpark oder so ein Park, der sehr viele Funktionen hat. Also es gibt da die wirklich schöne Skateranlage zum Beispiel.
Richtig schön, ja. Da kann man, also eine der schönsten Skateranlagen, die ich so kenne, da wo wirklich sehr gut besucht auch immer ist.
Absolut, ja. Dann gibt es tolle Spielplätze, tolle Ecken für Fitness. Also es ist jetzt nicht so ein klassischer Landschaftspark, der so tut, als wäre ein Wald, wie das vielleicht der Tiergarten versucht. Ja. Aber ich finde, dass das für die Gegend sehr gut passt. Es ist auch ein Park, der durch seine Langstreckung ja Kieze miteinander verbindet. Und für uns ist es natürlich schön, wenn wir dann in dem Park auch eine Zeit lang zusammen laufen können. Da gibt es das Technikmuseum auch.
Wunderschönes Museum auch, ja.
Also, genau.
Ja.
Das ist ein super Museum. Also,
richtig toll, richtig groß vor allen Dingen.
Genau, weil
meine Güte.
Öfter, als mein Sohn noch kleiner war, jetzt bin ich da nicht so häufig. Aber man kann eben auch, es gibt eine alte Windmühle, die man sehen kann. Es gibt den alten Wasserturm, mit dem das Wasser in die Dampfloks gefüllt wurde.
Ach, dafür war das da?
Ja, genau. So, weil so alt.
Okay, das macht natürlich Sinn.
Genau, so alt ist das Gelände eben. Und die Gleise kann man sehen. Und die gehen ja dann über die Yorkbrücken rüber, wo man auch rüberlaufen kann. Und ja, ist einfach total interessant. Wir laufen dann allerdings ein bisschen wieder anders, nämlich wir laufen durch den Park durch und gehen dann eher in Richtung Tempodrom.
Das Tempodrom von Peter Strieder noch, dem Bausenator damals. Skandal umwittert, lange Zeit gebraucht, aber jetzt eine tolle Location eigentlich. Ich kenne vor allem das Liquidrom daneben. Ich weiß nicht, ob das es noch gibt. Es war mein Lieblingsort. Also ganz, ganz tolles Spa, würde ich mal sagen. Aber das Tempodrom ist eine tolle Location.
Auf jeden Fall. Ja. Sind ja auch viele Konzerte und so. Ja. Also sieht toll aus und es hat ja die Form, weil Irene Mössinger hatte ja vorher ein Zirkuszelt an der Stelle, wo dann jetzt das Tippi ist. Und das musste dann irgendwann weg, weil ja die Regierung da einziehen wollte.
So, das ist bis heute noch ein ungeklärtes Phänomen, warum das weg musste und dann das Tippi hinkam. Aber ich gönne es dem Tippi, was wirklich aussieht wie ein Zelt. Das ist irre, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Diese Zeltform ist dann erhalten worden. Irene Mössinger hat diesen festen Bau bekommen. Und ja, toll ist aber, dass diese Tradition eben letztendlich durch das Tippi auch fortgesetzt ist, dass eben Veranstaltungen in so riesigen Zelten hier in Berlin auch stattfinden und ganz tolle Veranstaltungen im Tippi.
Ja, stimmt, gehört auch zum Gleisdreieckpark dort. Was ist denn so das, was dich am meisten verbindet mit dem Tempodrom?
Ich habe mal eine Pressereise mit Irene Mössinger gemacht.
Ehrlich?
Das war witzig, ja.
Kann ich mir vorstellen. Also, sie war die Begründerin des Tempodroms.
Sie war die Begründerin des Tempodroms. Sie war Krankenschwester, hat dann Geld geerbt und von diesem Geld hat sie sich ein Zirkuszelt gekauft.
Ja.
So, und da waren ganz viele Veranstaltungen. Da sind auch so Bands wie die Einstürzenden Neubauten und so aufgetreten. Also das war wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort für die Entwicklung der Off-Kultur hier in Berlin. Also wenn man jetzt bei den Neubauten noch von Off-Kultur sprechen möchte, aber da war ja wahnsinnig viel Avantgarde und Neuerungen und so. Und das war schon so ein Kumulator.
Ich finde es ja immer so schön, dass auch ein Berlin-Phänomen, finde ich, dass so aus Pop-Up-Locations dann auf einmal richtig schöne, ganz tolle Locations werden, dass sie es geschafft haben, diese Transformation auch zu bekommen, ohne den Charme und die Grundidee dort zu verlieren. Das Ganze geht dann weiter. Wo laufen wir denn dann lang? Also beim Tempodrom halten wir mal an.
Wir gehen dann nochmal vor zur Stresemannstraße.
Ja.
So, da ist ja auch wirklich auf ganz engem Raum einiges los. Da ist der
Kopfbahnhof. Stresemannstraße ist da, wo dieser Kopfbahnhof auch kaputt war?
Ja, genau. Also wenn man sozusagen auf der anderen Seite da gegenüber vom Tempodrom ist dieser Anhalter Bahnhof, wo ja nur noch ein Mauerrest steht.
So sieht's aus.
Ja, der ist ziemlich prägnant. Auf dem Gelände soll es ein Museum geben.
Nein, echt?
Das Exilmuseum. Okay. Da gibt's auch schon Planungen zu. Eine ziemlich bekannte Architektin, Dörte Mantrup, hat die gemacht. Aber das ist noch nicht so weit. Okay. Was aber ganz interessant ist, es gibt eben gegenüber ein Museum, das schon eröffnet hat. Das ist das Museum für Flucht und Vertreibung. Das ist also es gibt den Gropiusbau, dahinter gibt es die Topographie des Terrors und auf demselben, ich nenne es jetzt mal Tortenstück, auf demselben Karree gibt es dieses Museum auch. Und das ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Also wo es insgesamt um Flucht und Vertreibung in den unterschiedlichsten Ländern, auf verschiedenen Kontinenten und so, gibt natürlich auch ein gutes Stück deutsche Geschichte. Aber das ist interessant, ja. Und es ist auch ein interessanter Bau, bei dem nur die Außenfassade alt ist und der Kern aber ein ganz moderner Bau ist.
Also, ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Also das gibt es schon länger, oder?
Ja, das gibt es jetzt so seit 2 Jahren.
Okay.
Und wenn jetzt gegenüber noch das Exilmuseum dann irgendwann entstehen würde, was wahrscheinlich bei der aktuellen schwierigen Finanzlage der Stadt nicht so ist, aber auch da sozusagen ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
Dann der Gropiusbau, ein wirklich tolles Gebäude, oder? Ich muss sagen, so ein schönes Gebäude mit so schönen Sachen. Was ist denn da die Geschichte? Das war ja direkt an der Mauer dann.
Das war direkt an der Mauer. Da war ja mal eine Kunstschule drin.
In dem Martin-Gropius-Bau war eine Kunstschule drin. Mhm. Ja, so stelle ich mir die Schulen auch in Zukunft mal wieder in Berlin vor. Also die Schulen, wo ich meine Kids drin habe, sehen ein bisschen anders aus. Aber schön, also ja, back to the roots, sage ich dann doch mal gerne diesmal.
Genau, und dann ist es ja wirklich schon lange Museum, beziehungsweise ist es eigentlich kein Museum, weil zur Definition des Museums gehört, dass man eine eigene Sammlung hat. Eine eigene Sammlung hat der Gropius-Bau nicht. Sondern jetzt Jenny Schlenska, das ist die aktuelle Direktorin, macht darin oder kuratiert da mit weiteren KuratorInnen eben Ausstellungen. So.
Ja, ist also ein Ort, wo ich wirklich auch öfters bin, weil sehr schöne, moderne Ausstellungen, die mich immer sehr berühren dort auch.
Wir haben immer ein tolles Programm, jetzt gerade Yoko Ono, die haben auch den tollen Lichthof.
Yoko Ono ist gerade drin.
Oh. Yoko Ono ist ja schon eine Performance- und Fluxus-Wirklich-Ikone, die war ja schon, bevor sie mit John Lennon zusammenkam, eine relevante Künstlerin. Genau, und hat jetzt tatsächlich 2 Ausstellungen, nämlich sowohl in der Neuen Nationalgalerie als auch im Gropiusbau.
Also sie muss unendlich fleißig sein. In jeder Stadt, wo ich rumreise, stolper ich über sie. Ach schön, das heißt, Martin-Gropius-Bau wirklich ein ganz toller Ort geworden. Also wirklich eine Schule im besten Sinne des Wortes. Geblieben in diesem Falle dann. Ja, wir nähern uns schon dem Ende, wenn ich das richtig sehe, dort der Tour.
Also wir sind dann auch bald schon 11 Kilometer gelaufen, Rudolf.
Ist gar kein Problem für mich.
Genau, also für mich wäre es ein Problem.
Wir gehen das mal spazieren dann.
Genau. Aber ich bin mit dem Fahrrad abgefahren, sagen wir es mal so.
Ja.
So ist das. Und das Jüdische Museum ist natürlich auch wirklich ein total wichtiger Bau.
Ist das ein historischer Bau, habe ich mich oft gefragt.
Es gibt einen historischen barocken Bau, das ist dieses Eingangsgebäude, wenn man reingeht. Das war mal ein Gebäude des preußischen Justizministeriums. Und dann gab es sozusagen diese Ausschreibung, die Daniel Liebeskind gewonnen hat und der dann eben diesen sehr, sehr, sehr prägnanten Bau, noch diesen neueren Bau dazu gesetzt
hat. Nach hinten raus.
Nach hinten raus, ganz genau. Und der eben so sich sehr auch architektonisch mit der jüdischen Geschichte beschäftigt, was man in dieser Intensität wirklich nur ganz selten hat, dass alles, was da gebaut wurde von ihm oder geplant wurde von ihm, durchaus sinnstiftend ist.
Ja, also für mich ist es didaktisch als wirklich ein Meisterwerk, weil das wirklich alle Sinne anspricht, immer wieder wirklich didaktisch die Geschichte so schön aufbereitet, dass man immer wieder ein bisschen rumgucken kann, also neugierig auch wird in dem Museum selber. Also wirklich ein tolles Museum, eine Mega-Ausstellung dort.
Genau, die haben sowohl wechselnde Ausstellungen als auch die ständige Ausstellung. Ja. Und dann haben sie eben auch diese Architektur, über die man, glaube ich, auch so verschiedenste Gefühlszustände erleben kann. Also das ist schon wirklich toll und sicher ein ganz großer Referenzbau für Museumsbauten. Und es ist tatsächlich nicht nur das größte jüdische Museum in Europa, sondern es ist tatsächlich auch der erste überhaupt von Liebeskind realisierte Bau.
Von da aus dann, ich habe ihr was von IBA, wo wir dran vorbeilaufen. Was ist denn IBA?
Also IBA.
IBA, okay.
Steht für Internationale Bauausstellung.
Ah, okay. Genau.
Ja. Also ich glaube, bekannter ist die Bauausstellung, die damals im Hansaviertel war, mit diesen ganzen Hochhäusern. Das war in den Ende der 50er Jahre. So, und es gab
da war ich schon mal drin, auch in Gebäuden. Die sind ja auch irre. Die sehen von außen aus wie Platte und von innen drin wirklich wie kleine Paläste.
Ja, also das sind schon einige der berühmtesten Architekten der Zeit, haben da gebaut. Also Alvar Aalto, Gropius und so weiter und so fort. Was ich daran eben sehr interessant finde, ist, das sind ja alles Hochhäuser. Also in New York würde man das vielleicht nicht sagen, aber hier, glaube ich, kann man das als Hochhäuser betiteln. Und das steht halt für eine neue Art der Stadtgestaltung. Der Krieg ist dann auch 12 Jahre erst zu Ende, nämlich dass man dachte, dass dieses kleinteilige und die alte historische Stadt nichts mehr für Berlin sei. Da wurde alles weggenommen, was noch an Altbauten war. Du hast eine riesige Fläche und dann werden so Signature-Bauten von berühmten Architekten da drauf gesetzt.
Ja.
So. Und bei der IBA 1987 ist es eben deutlich anders. Da geht es um Neubau und es geht auch um kritische Rekonstruktion. Und es geht schon auch darum, dass der alte Stadtplan irgendwie doch was gilt. Also hat sich einiges geändert, auch durch diese ganzen Hausbesetzer und so weiter und so fort, dass eben irgendwann diese Idee, wir reißen die ganze alte Stadt ab, um alles neu zu machen, wurde dann irgendwann aufgegeben. Und man merkte, dass das vielleicht auch nicht so richtig gut ist. Und die IBA, die Bauten sehen oft so ein bisschen putzig aus. Das ist ja diese Postmoderne.
Ja.
Sieht aus, als hätte jemand mit Bauklötzchen gespielt. Oft auch so mit bunten Versatzstücken und so. Hat das versucht, dass diese IBA, das fing in den Ende der 70er Jahre tatsächlich an, diese Planungen, und 87 wurde die dann gezeigt. Und das ist schon ganz interessant. Innen sind die Gebäude wirklich toll. Und es gibt ganz viele Innenhöfe und so, und es ging schon darum, irgendwie zu gucken, in welcher Art und Weise die Stadt sich weiter gestalten sollte. Ja, also das ist irgendwie ganz wichtig, und da werden wir auch durchlaufen, weil tatsächlich die Berlinische Galerie umgeben ist von diesen Gebäuden.
Wir kommen schon ein bisschen zum Ende. Jetzt mal ein paar Fragen so allgemeinerer Natur an dich dort. Welche Empfehlung hast du denn für uns?
Also auf jeden Fall, was toll ist, es war ja gerade Gallery Weekend.
Ja.
Und ich war da auch ein bisschen unterwegs, nicht so viel, wie ich mir das erhofft hätte, aber da treten sich ja die Leute wirklich auf den Füßen rum. Und manche Sachen, zum Beispiel bei Esther Schipper, war ich gar nicht drin, weil die Schlange so extrem lang war. Esther Schipper ist, die Galerie Esther Schipper, und die Schlange ist in diesen Höfen, Mercatorhöfe heißt das heute, auf der Potsdamer Straße, wo früher der Tagesspiegel
super schön die Ecke da
drin war.
Das ist ja super, ganz viel, auch Innenhöfe, alles, da war ich auch mal unterwegs, Wahnsinn.
Genau, das ist wirklich toll, da sind einige Galerien drin, oder wo auch eine Schlange zu lang war, war bei der Tankstelle in der Bülowstraße, wo zwischenzeitlich das kleine Grossmuseum drin war. Jetzt ist aber wieder die Galerie Judin und die Galerie Pace zusammen drin. Haben auch ein ganz schönes Café. Also es ist so eine 50er-Jahre-Tankstelle. Es wirkt wirklich total niedlich, ein toller Teich mit Kois drin. Also man geht da durch ein Tor und ist auf einmal wirklich in einer total anderen Welt. Kann ich jedem nur empfehlen. Das Café da drin wird jetzt von der Zeit bespielt, also die Wochenzeitung, die Zeit. Und die haben jetzt zum Beispiel auch, also Pace hat Basquiat im Gepäck. Was aber schön ist, ist eben, dass natürlich Galerien so eigentlich in 6 Wochen oder 8 Wochen Takten denken. Das heißt, man kann sich jetzt darauf verlassen, dass die Ausstellungen ja weiterhin zu sehen sind, aber die Schlangen weg.
Ja.
So, also ist immer ein guter Tipp, nach dem Gallery Weekend
dann mal wieder loszuziehen.
Und die haben das ja auch, eine sehr gute Webseite, wo die auch so selber nach Bezirken die Galerien geordnet haben. Das heißt, man hat dann immer so 10, 12 und kann die ablaufen. Also einfach absolut ideal.
Das ist ein richtig schöner Tipp für mich zum Abschied. Ich habe nämlich leider das Gallery Weekend nicht mitgenommen. Ich war in meiner Heimat und ich war in Bamberg unterwegs und habe wirklich ein bisschen FOMO gehabt, weil ich es wirklich immer so schön finde. Aber jetzt nehme ich mir das Programm noch einmal vor und werde es in aller Ruhe abgehen und bin wahrscheinlich einer der ganz wenigen dort.
Also es gibt wirklich total viele Dinge, die ich auch noch empfehlen könnte. Zum Beispiel hat die Neue Nationalgalerie jetzt in ihrem Skulpturengarten eine Nebelskulptur.
Eine Nebelskulptur
einer japanischen Künstlerin, die 91 ist, also Yoko Ono ist 92, die ist 91 und da dieser Skulpturengarten, der wird dann eben in Nebelschwaden gehüllt und zwar zu jeder vollen Stunde. Und tatsächlich, je nachdem, wo man steht, ist man dann eben in diesem Garten total eingenebelt. Da sind viele andere Skulpturen auch noch. Zuletzt ist eine Victoria von Alicia Quade dazugekommen, auch eine sehr, sehr berühmte Künstlerin, die hier in Berlin arbeitet. Ja, das macht, glaube ich, Spaß. Das geht bis zum September.
Ah, schön.
Genau. Okay. Also, ja. Und eine neue Arbeit von Christoph Schlingensief haben die auch, die sie jetzt wiedergefunden haben. Die galt lange als verschollen. Also das war wirklich, also ich habe mir das auf dem Pressetermin angeguckt und das war wirklich sehr interessant. Kann ich anderen auch nur empfehlen. Und etwas, was ich noch nicht gesehen habe, was ich mir aber unbedingt angucken möchte, ist der Hamburger Bahnhof. Also die Künstlerin heißt Klara Hosnetlover, kommt, glaube ich, aus Tschechien. Mhm. Und auch da, das ist ja auch ein alter Bahnhof. Wir haben es heute so ein bisschen mit den...
Wir haben es heute mit den Bahnhöfen. Ja. Bahnhöfe, Lager, Berlin.
Genau, wir haben es heute ein bisschen mit den Bahnhöfen. Ja. Die haben ja auch eine große Halle. Eine historische Halle, die nicht so einfach zu bespielen ist, die mit diesen Metallstreben, die sozusagen auch diesen Bahnhofscharakter durchaus noch hat und die arbeitet ja mit so einer, wie so riesigen Naturmaterialien, die da von der Decke hängen. Also das ist ja ein riesengroßer Raum, der sehr hoch ist, auch nicht einfach zu bespielen. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut sein könnte. Und der Hamburger Bahnhof gehört auch zu den Orten, das ist kein Geheimtipp, aber tatsächlich...
Ist so ein schöner Tipp, weil es immer wieder wechselt, ne?
Genau, es wechselt immer und also entweder man guckt sich eben auf eigene Faust die Galerien an, aber ansonsten ist es eben doch schon so, dass man für gute Kunstausstellungen auch Geld braucht.
Ja.
Deshalb gibt es natürlich einerseits diesen ganzen Off-Bereich, aber man kann schon sagen, dass hier die Ausstellungen in den großen Institutionen in Berlin, die staatlich unterstützt werden, eigentlich wirklich toll und super sind. Also da ist man immer ganz gut aufgehoben.
Ja. Also es hört sich auf jeden Fall nach einer richtig wunderbaren Tour an. Wir landen ja wieder in der Berlinischen Galerie. Eine wirkliche tolle, renommierte Galerie, wo ich heute gelernt habe, dass sie wirklich die Berlinische Galerie ist, mit Kunst von 1870.
Ja, genau. Es gibt gerade eine Ausstellung von Käthe Kruse. Käthe Kruse ist auch eine Berliner Künstlerin, die mal Mitglied oder Gründungsmitglied der Tödlichen Doris war. Das sagt dir vielleicht was. Das war noch zu Westberliner Zeiten mit Nikolaus Uttermöhlen, Wolfgang Müller. Und die haben so verschiedene Performances gemacht und waren so eine der ganz wichtigen Triebfedern für diese ganze Off-Kulturentwicklung. Waren auch in Kreuzberg und die hat jetzt da eine Ausstellung auch zu diesem 50. Jubiläum, was ich sehr schön finde. Und weil sie auch für diese Entwicklung der Kultur hier in Berlin steht. Und ich habe sie übrigens neulich in einer anderen Halle, nämlich der Kunsthalle am Hamburger Platz gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, sagt mir auch nichts.
Die gehört zur Kunsthochschule Weißensee.
Ja.
Da war von Works on Skin eine Veranstaltung.
Und sagt mir auch nichts, ehrlicherweise.
Genau, also da kommen wir nämlich jetzt so ein bisschen in den Off-Bereich.
Ja.
Denn Works on Skin, ich weiß nicht, ob dir der Name Holm Friebe was sagt.
Ja.
Genau, so Riesenmaschine und so weiter und so fort. Er hat auch viele Bücher geschrieben.
Ja.
Der macht jetzt mit anderen zusammen limitierte Kunstedition als Tattoos.
Als Tattoos direkt?
Ganz genau. Also du musst es dir nicht tätowieren lassen.
Ach nee.
Aber du kannst es dir tätowieren lassen.
Ja.
Also du kaufst das Kunstwerk, fängt bei 100 Euro an und sind auch wirklich bekannte Leute mit dabei und kannst dir das dann auf die Haut tätowieren lassen, so wie dieses Vorbild ist. Und du kannst es sogar vererben. Das heißt, wenn du das Kunstwerk auf der Haut hast, können das noch zwei weitere Generationen sich auch stechen lassen. Das wird gleichzeitig mitverkauft.
Da werden die sich aber freuen bei mir in der Familie. Also auf jeden Fall mal wirklich ein spannendes Projekt.
Das ist total interessant. Also das sozusagen auch wieder, hatten wir ja schon mal gesagt.
Kann man auch
also,
an Freunde vererben oder muss es Familie sein?
Ich glaube, man kann es auch an Freunde weitergeben, weil es gibt, glaube ich, dreimal darf jedes einzelne gestochen werden. Ja. Also wie gesagt, Works on Skin. Und da war, weil Käthe Kruse...
Works on Skin, also Leute, das ist ja wirklich mal...
Genau. Aber Käthe Kruse hat für die eben auch was gemacht, die ja gleichzeitig diese Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie hat. Und die war auch da und hat auch eine Performance gemacht, nämlich ihre Maria-Performance. Das war wirklich toll. So, da sozusagen schließen sich die Kreise wieder. Und das ist auch eben ganz schön, dass man sieht, dass einerseits dieses Landesmuseum diese Künstlerin hat, aber diese Künstlerin gleichzeitig eben auch in so einem Kontext zu finden ist.
Schön. Also das war ja ein wilder Ritt durch Kreuzberg. Super, vielen Dank, Stefanie. Ich habe gelernt, wir gehen nicht nur von einer sehr renommierten Galerie los, über einen bisher hässlichen Platz, dachte ich, den Meringplatz, mit einem absoluten ikonischen Graffiti, was ich mir anschauen werde, hin zu einem der schönsten Parks, die ich überhaupt kenne, um dann wieder über ein in Stein gegossenes Zelt hinzugehen, zu einem Meisterstück von Liebeskind zu gehen, um dann anschließend wieder zu enden, dort in der Jüdischen Galerie. Freue ich mich richtig drauf. Eins kann ich allen nur sagen, ich werde persönlich in Zukunft mir das Erbe immer sehr genau anschauen, was man mir vielleicht vererben wird. Vielleicht ist es ja ein Tattoo. Ich danke dir ganz lieb.
Ja, Rudolf, ich sag auch ganz herzlichen Dank und wollte nochmal auf unseren Anfang zu sprechen kommen. Also du kannst eigentlich gar nicht häufig genug sein, dass dir meine Arbeit gefällt und der Tipp, also weil du meintest, ich könnte es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, dass du Fanboy bist. Ja. Nee, ich finde es super, dass du Fanboy bist und ich könnte das jeden Tag hören.
Ich kann dir nur sagen, mein Umfeld hört es jeden Tag. Ich habe jetzt sogar eine Ausgabe nach Kleve gebracht. Die Wacht am Rhein, da komme ich nämlich her und da habe ich einen Tipp mitgenommen für meine Familie. Die sehen jetzt, was ich da so den ganzen Tag mache. Und dafür habe ich ein Gänsehaut bekommen, was ich dir mitgebracht habe.
Super, vielen Dank. Hat sich schon alles für mich gelohnt. Danke dir.
Ich drück dich.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Nonprofit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Berlinathon. Presented by Studio 36. Schnitt Ella de Vries. Mehr gibt's auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Yeah.